Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Marketingbörse-Podcast und heute freue ich mich besonders, weil ich nämlich hier zum Thema Suchmaschinenmarketing den absoluten Experten habe. Was kann es besser geben, als Diplom-Informationswirt zu sein und dann bei T-Online mit einem Fundus von Informationen das Ganze zu optimieren, um anschließend in den Suchmaschinen maximal präsent zu sein. Genau das hat Jörg Faultrath gemacht und hat bei T-Online genau dieses Team aufgebaut. Und das Beste kommt noch, einen Teil des Teams hat er mitgenommen und dann seine eigene Firma gegründet. Jens, ich freue mich riesig, dass du heute hier mit dabei bist.
Ich freue mich auch sehr, da zu sein, Thorsten. Vor allem, ich verfolge dich jetzt auch schon über Dekaden. Du bist ja ein echtes Urgestein. Ich bin ja eher so 2006 erst erschienen auf der Bühne. Da warst du ja schon lange da.
Ja, und mich beschäftigt das Thema schon ewig lange und im Moment besonders. Also immer dann wird's spannend, wenn was Neues kommt. Und das erste Neue war halt 94, dieses Internet. Und das war irgendwie ganz lustig und hat Spaß gemacht. Und dann kamen natürlich die ganzen Player wie Google, die das Ganze ein bisschen geordnet haben. Das heißt dann eben SEO. Und jetzt kommt diese ganze KI. Und mit der KI kommt ein Thema, das heißt Personalisierung, das mich gerade beschäftigt und wo wir auch eben im Vorgespräch gesagt haben, dann lass uns mal vorsichtig rangehen an das Thema Personalisierung, denn ich organisiere gerade eine große Fachkonferenz zum Thema Personalisierung und muss mir Gedanken machen, wo spielt Personalisierung eine Rolle und vielleicht kannst du mir helfen, mal gemeinsam zu überlegen, ob es irgendeine Schnittmenge gibt zwischen SEO und Personalisierung. Fällt dir da irgendwas ein, wo man sagt, okay, ja, da ist irgendwas?
Also, wenn man Personalisierung erstmal als das begreift, was auf der eigenen Webseite stattfindet. Also, ich passe meine Inhalte auf irgendeine Art und Weise meinem Nutzer an oder einer Nutzergruppe. Oft ist es ja gar nicht das Individuum, das meistens sind ja eher so Buckets zugeordnet, für die dann Interessen ausgespielt werden oder ähnliches. Da haben wir als SEOs erstmal Bauchschmerzen, weil die allererste Aufgabe ist, dass wir für Google indexierbar sein müssen. Und wenn Inhalte quasi nicht da sind, dann habe ich wenig zum Arbeiten. Deswegen reden wir im allerersten Step immer, was ist denn das Default-Set? Also was kriegt man denn zu sehen, wenn der Nutzer nicht eingeloggt ist, wenn ich keine Nutzererfahrung habe? Weil das ist das, was Google sieht. So, und früher kam dann immer noch das Thema, wenn ich dann Inhalte ändere, wie sieht es dann aus? Ist es dann Cloaking? Betrüge ich dann oder ähnliches? Das haben wir zum Glück nicht, weil, also das ist so ganz früher gewesen, das haben wir zum Glück heutzutage nicht mehr, weil das ganze Thema Personalisierung ist von Google-Seite aus in der Hinsicht okay, dass sie sagen, okay, du kannst auch Inhalte wieder ändern. Aber ich muss halt das Default-Set kennen und das Default-Set muss das sein, was auch im Default-Nutzer zu sehen bekommt. Also da darf ich nicht tweaken. Dass ich dann, wenn ich draufkomme, zum Beispiel, wie gesagt, wir arbeiten viel, habe ich ja im Vorfeld gesagt, im Publisher-Bereich und ich sage dann, der Hauptaufmacher, den passe ich dann halt an, weil ich weiß, okay, den Sport interessiert er und der ist Eintracht-Fan, dann kriegt er halt das Aktuellste für Eintracht oben hin und normalerweise wäre das halt irgendetwas über Merkt oder Scholz oder so. Nur als Beispiel, so um Triviales zu sein. Da habe ich dann in der Hinsicht keine Probleme, das kann ich tun. Unsere Aufgabe ist immer zu sagen, habe ich denn ein Default-Set? Und wird die Default-Set dann so ausgespielt, dass es im gerenderten Zustand, also das, was im Browser gerendert dargestellt wird, auch erkennbar ist und nicht im Nachhinein geladen, so dass Google halt dort nur Weißflächen hat und ich habe weniger zum Arbeiten.
Das habe ich absolut verstanden. Aber meine Frage geht in die Richtung, das ist klar, das muss gemacht werden, das ist Pflichtaufgabe. Meine Frage geht in die Richtung, honoriert oder erkennt und honoriert Google, das bleiben wir bei dem Beispiel T-Online, T-Online umfangreiche Informationen hat über alles, was rund um das Auto VW Golf, inzwischen ist es ja ein Oldtimer, geht und genauso umfangreiche Informationen auch für alle Golfspieler hat. Und Google wiederum hat aus dem Kontext herausgefunden, dass ich mich eher für Golfspielen interessiere und nicht für das Autogolf. Das heißt, hier ist bei Google schon eine Art von Personalisierung vorhanden über den Nutzer. Und jetzt geht es darum, dass dieser Nutzer eben gesagt bekommt, ja, ich weiß, dass T-Online da wunderbare Informationen hat. Kann man in diese Richtung arbeiten oder versuchen zu arbeiten?
Nicht mit Personalisierung. Da sind wir auf einem anderen Konzept. Ist jetzt eher so ein Konzept, du betrachtest jetzt die Website als Ganzes. Wenn ich die Website als Ganzes betrachte, sprechen wir davon auch gerade im Publisher-Umfeld, welche Themenautorität wird einem Publisher zugeschrieben? Also da wir sehr viele Publisher haben und ja die Grundberichterstattung bei jedem identisch stattfindet, können wir trotzdem sehen, welcher Publisher zu welchem Thema den meisten Traffic bekommt, obwohl alle ähnliche Inhalte haben, weil die da eine besondere Expertise haben. Zum Beispiel, weil sie einen sehr starken Osteuropa-Bereich haben und deswegen halt über den ganzen Ukraine-Komplex irgendwie noch tiefer berichten können und das halt über eine längere Zeit. Und diese Themenautoritäten, die können wir feststellen. Einfach weil wir viele Daten auswerten und sehen, dass sie da sind. Wie man die nun wiederum bekommt, das ist ein bisschen strittig. Da erzählt einem auch jeder ein bisschen was anderes. Da gibt es auch keine klare Dokumentation zu. Aber aus dem, was wir gearbeitet haben, ist natürlich zu sagen, man muss zu diesen Themenbereichen oder wenn man sich eine Autorität erarbeiten will, muss man natürlich sagen, ich muss erstmal immer da sein. Also ich habe halt immer Inhalte dazu, die neu sind. Ich habe eine Breite, ich habe also News und ich habe Evergreens und ich habe die Autoren mit einer nachweisbaren Reputation zu diesem Themenbereich. Wie ich das wiederum darstellen kann, da gehen wir dann in sowas wie semantische Daten, da spielt Wikidata mittlerweile auch eine riesengroße Rolle, weil das für alle KI-Systeme doch so eine spannende Source ist. Das ganze Thema semantische Auszeichnung, da greifen die auch alle drauf zurück. Da kann man eine ganze Menge machen und wir sehen da Erfolge. Aber wie immer, es ist keine Datenbank, Google, sondern ich erhöhe Wahrscheinlichkeiten. Ich habe keine Erfolgsgarantie. Ich erhöhe nur Wahrscheinlichkeiten.
Okay, gut. Also das heißt, jetzt konkret bei diesem Beispiel Golf und bei dem konkreten Beispiel T-Online, da würde es dann so aussehen, dass ich als T-Online die besten Autotester habe und damit mir eine Reputation aufgebaut habe für meinen Autobereich und im Gegenzug habe ich im Bereich Sport auch einen Bereich Sportberichterstattung und da habe ich auch Interviews mit Top-Leuten und beim Golfbereich habe ich ein Interview mit Tiger Woods und mit anderen berühmten Golfspielern live drin, die hat sonst keiner. Das heißt also, ich erarbeite mir eine inhaltliche Kompetenz in den Keywords oder in den Fachgebieten, die ich abdecken möchte. War das richtig wiedergegeben?
In den Fachgebieten, das Ganze läuft bei Google dann, also sie nennen es immer Entitäten, also das wissen mehr als ein Keyword, bisschen weniger als ein Thema, irgendwo dazwischen drin. Und das bilde ich dann in voller Breite ab. Und das ist auch, wenn wir mit Redaktion sprechen, immer wichtig ist, dass wir sagen, was können wir denn auch in Menge überhaupt bedienen? Also ich muss fokussieren. Also ich muss wissen, wo schreibe ich, damit mein Blatt vorne auf der Startseite, auf dem Aufmacherbereich, für den Nutzer, der so reinkommt, vollständig ist. Aber was sind die Sachen, für die ich wirklich Google als Traffic-Akquisitionskanal bedienen will? Und die muss ich anders handeln und ich kann nicht alle, so groß ist keine Redaktion. Also ich muss schon Schwerpunkte setzen. Da gibt's auch, das ist sehr, sehr spannende regionale Themen. Das ist wirklich sehr spannend. Also Google weiß halt auch ungefähr, wo ein Haus sitzt. Also es wird jetzt sehr schwer, wenn ich irgendwo im Ruhrgebiet mit meinem Verlag sitze, eine Themenhoheit für den FC Bayern zu bekommen. Wir haben schon hinbekommen, das hat 2-3 Monate geklappt. Das geht immer so aus, weil du sagst, Jens, warum erzählst du, wir haben hier gerade voll viel Traffic. Das ist aber nie dauerhaft. Das ist relativ schnell auch wieder weg und geht dann dahin, wo es eigentlich hingehört. Da schlagen sich dann eher die Münchner Verlagshäuser quasi drum.
Jetzt habe ich mal eine persönliche Frage an dich. Und zwar, gibt es einen Blog von einer Agentur aus Südtirol und die machen sehr erfolgreich Content-Marketing, publizieren alles Mögliche, natürlich KI produziert. Aber in letzter Zeit beobachte ich, dass die immer wieder das Stichwort Südtirol da einbauen, in die Titel, in das, in jenes und so weiter. Steckt da so ein Gedanke dahinter, den du gerade geäußert hast, weil regional?
Ohne es näher zu kennen, das Projekt, könnte es sein. Also das ist auch etwas, was wir, wenn ihr mit regionalen Verlagen immer wieder sagen, dass wir sagen, Kinder, ihr müsst den Ort mit dazu schreiben, weil die, also wir kommen ja, also ich bin jetzt, was ich was, das gibt jetzt nicht, immer so, also ich bin jetzt das Darmstädter Tagesblatt. Okay, das gibt's nicht, aber ich sage, ich bin das jetzt. Und das bin ich natürlich jetzt jahrzehntelang gewohnt gewesen und sage hier, Überfall in der Rheinstraße, YZ, weil natürlich der Leser, der das Blatt in der Hand hatte, wusste, in welcher Stadt er ist. Das ist so. Das ist im Kontext, wenn ich auf der Webseite bin, auch klar, wo ich bin. Aber es ist eben dem einzelnen Artikel nicht klar. Google schaut halt auch die Einzelseite an. Es macht schon Sinn, dass man den Ort quasi mit dazu schreibt. Also solche Sachen können sinnvoll sein. Es gibt auch Sachen, wo es nicht sinnvoll ist. Deswegen, ich kenne den Einzelfall nicht so ganz dogmatisch, darf man nicht sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, dass es sinnvoll ist.
Jetzt habe ich nochmal eine persönliche Frage. Also es ist schön, solche Interviews mit solchen Top-Experten wie dir zu führen. Macht einfach Spaß, weil man mal Fragen beantwortet bekommt. Also ich muss beruflich für die Marketingbörse muss ich jeden Morgen aktuelle News aus Amerika suchen. Und da ist es wenig sinnvoll, als Deutscher reinzugehen. Das heißt, ich verkleide mich sozusagen als Amerikaner, weil ansonsten kriege ich die aktuellen News aus Deutschland. Gibt es um die Zeit noch keine, also dann eben aus Südostasien. Die interessieren mich weniger. Und deswegen gehe ich dann immer rein über Amerika. Da ist aber witzigerweise, wenn ich über ein VPN mich einwähle und die IP-Adresse ist ja für Google entscheidend, dann kriege ich unten manchmal angezeigt, also ich gehe über eine amerikanische VPN-Adresse rein und dann bin ich plötzlich, denkt Google, ich sei in Teheran oder irgendwas. Also ich habe jetzt ein paar Adressen, wo es gut funktioniert, aber wie sicher ist Google bei der Zuordnung seiner Region?
Eigentlich sehr. VPN ist natürlich etwas lustig. Also Google hat mehr als die IP. Google nutzt natürlich auch, was es aus dem Chrome-Profil kennt. Wenn du eingeloggt bist, ist sowieso egal. Dann überschreibt sowieso alles. Weil dann weißt du, wer du bist. Dann ist
das egal. Das ist klar. Also ich bin nicht eingeloggt. Das ist klar. Genau.
Aber die kennt natürlich, wenn jetzt VPN-Anbieter haben jetzt ja nicht für jeden, der sich bei ihnen einwählt, eine neue extra IP, sondern ihr hängt ja auf so einem IP. Also viele hängen auf einer IP. Und jetzt kommen die Leute dort über die IP raus und haben mal eine deutsche Einstellung, mal eine iranische Spracheinstellung im Browser etc. pp. Also Google kann sozusagen diese VNP-IPs schon erkennen. Und wenn das jetzt einer ist, der zum Beispiel von ziemlich vielen iranischen Dissidenten benutzt wird, weil ich glaube, da darf man nicht ganz frei sich bewegen und alles sagen, sonst kommt jemand vorbei, dann könnte die sein, dass die sagen, ich glaube, das ist eher die Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt geraten müsste, könnte es sein, dass der zwar, aber das ist eine VPN-IP und dass das unter Umständen jemand ist, der aus Teheran ist.
Also, okay, verstehe. Also ich gucke auch.
Aber ich bin da nicht tief drin. Ich rate jetzt auch.
Ja.
Ich gerade voll aus dem Bauch raus. Kann auch alles.
Ich gucke immer jeden Morgen als erstes, bevor ich die News angucke, gehe ich nach unten und gucke, wo haben sie mich denn heute verortet. Aber inzwischen habe ich ein paar Tricks, wie ich das hinkriege, dass ich also in Amerika dann bin. Okay, regionale Themen, ganz spannender Punkt, gar keine Frage. Aber jetzt möchte ich mal switchen. Wir waren eben so ein bisschen in die T-Online-Ecke, große Publisher, aber das sind ja die wenigsten gerückt. Die Hauptkunden oder die Hauptleser der Marketingbörse sind mittelständische B2B-Anbieter, die also in ihrem Bereich die absoluten Experten sind. Was könntest du denen sagen, um eben zu einzelnen Themen wirklich auch Content zu aggregieren, damit sie dort auch sich eine, wie du es nennst, nicht Keywords, sondern Entitätenkompetenz erarbeiten?
So, das Spannende im B2B-Umfeld, und das ist natürlich ein wirklich schönes Feld, weil ich meine, wir sind halt das Land des gehobenen Mittelstands. Muss man mal ganz ehrlich sagen, ich meine, man darf auf dieses Land auch mal stolz sein, deutsche Ingenieurskunst, und ich sehe uns ja immer nicht so schwarz, wie es überall bemalt wird, sondern eher bunt und granatenstark als Land, weil ich hoffnungsloser Optimist bin. Dementsprechend trifft man dort, und wir hatten auch weil sie haben auch diverse B2B-Kunden. Sie machen nicht nur Verlage, sondern auch da was. Und das ist immer sehr, sehr schön, weil man lernt Unternehmen kennen, wo man denkt, ach Quatsch, sowas kann man machen, krass, tut sich gar nicht. Also das sind die absurdesten Sachen, die wir können. Das ist einfach fantastisch, sich in dem Bereich zu bewegen. Und ihr Problem ist, dass die meistens Internet so ein bisschen stiefmütterlich ist, weil die vertreiben halt oft noch über Messen oder sonstigen Konstrukten und die Internet, die Website sieht halt aus wie, das hängt irgendwie bei den Leuten dran, die auch ihre Flyer-Kataloge Printouts machen. Und das ist schon von vornherein, ich weiche jetzt trotzdem ein paar Fragen ab, aber ich muss mir da leider ein bisschen einen Bogen hinmachen, von vornherein falsch. Weil ich, wenn jemand eine Webseite aufruft, und das ist für eure, die Zuhörer wirklich sehr wichtig, wenn jemand zu euch bewusst geht, dann ist er schon im Laden drinnen. Dann mache ich kein Marketing mehr. Marketing mache ich, um Leute in meinen Laden reinzubringen. Wenn er schon macht, dann ist er schon drinnen. Das heißt, ich brauche dann kein Marketing mehr, sondern das ist Vertrieb. Meine Webseite ist Vertrieb und nicht Marketing. Das ist das allererste. Und ich habe immer das Problem bei den Leuten, die zu uns kommen. Und es ist natürlich so, dass Leute, die es richtig machen, kommen nicht zu uns, weil die kein Problem haben. Deswegen bin ich natürlich gebiased bei der Wahrnehmung. So, also, bitte jetzt keiner sich getroffen fühlen, weil ihr es gut macht, dann macht ihr es gut, alles gut, haken dran. Also die Reichweite brauchen und dann zu uns kommen und dann lese ich die Webseiten durch und bin einfach komplett irritiert, weil ich nicht weiß, was die von mir wollen. Also ich lese dann, was macht, ich verstehe nicht. Also da steht drin, wir sind professionell in, wir machen das professionell und jenes professionell. Und meine allererste Frage ist, okay, wie mache ich denn euren Job in unprofessionell, damit ich den Unterschied mal verstehe. Und das weiß keiner. Da merkt man, das sind Phrasen, die nichts aussagen. Und dann sage ich, könnte ich bitte mal mit euren Vertrieblern reden. Ich brauche 2, 3 von euren guten Vertrieblern, die direkt mit euren Kunden reden und fragen, welche Probleme haben die Kunden, wie verargumentiert ihr euer Produkt eigentlich und können wir diese Informationen auf die Seite an den richtigen Punkten bringen, bevor ich über Content-Marketing nachdenke. Erstmal diese Geschichten zu machen, weil das ist nah am Verkauf, das ist nah an der Entscheidung und da muss der Vertrieb da rein und dann wird es sofort besser. Man spricht nämlich nicht mehr irgendwie in so einem shiny, glossy Katalogsprache, sondern mit den Leuten, mit den Ingenieuren der Kunden, die irgendein Problem lösen wollen und dafür irgendeine Speziallösung brauchen.
Da sprichst du natürlich jetzt gerade ein Kernproblem von B2B-Unternehmen an, nämlich die Kommunikation zwischen Marketing und Vertrieb. Ein gutes B2B-Unternehmen braucht kein Marketing, sondern hat einen guten Vertrieb. Und wenn irgendein Marketingmanager dort eingestellt wird, hat er erstmal nur Mauern vor sich und kommt überhaupt nicht weiter. Hast du da irgendwelche Erfahrungen oder auch als SEO-Erfahrung, weil das ist ja die gleiche Situation, wie man damit umgehen kann? Wie kann ich den Vertrieb einbinden?
Das ist spannend und schwer. Also wir stellen dann oft fest, dass die Leute, die uns beauftragt haben, gar keinen Kontakt oder wenig Kontakt. Also wie gesagt, wir kriegen ja die Leute, die Probleme haben. Also es wird nicht überall so sein, auch mal daher gesagt. Weil sonst klingt es immer so, als wären wir so super schlau und der Rest der Sau doof, ist es halt nicht. Zu uns kommen ja Leute, die ein Problem haben. Dass da oft diese Mauern bestehen. Und wir haben dann schon, das ist auch ein Grund, warum ich dann bei solchen Kunden ganz gerne dann doch mal wieder gerne vor Ort bin. Wo ich sage, jetzt lass uns doch mal, wo sitzt denn der Vertrieb hier? Ja, 2 Stockwerke runter. Wollen wir einfach mal jetzt im Meeting aufstehen, runterlaufen und fragen, ob einer der Kollegen Zeit hat, hier dazuzukommen? Und da gibt's literally die Antwort, ich war noch nie in dem Stockwerk. Also das passiert. So, das hat jetzt auch keine SEO-Arbeit hier, aber das ist einfach Arbeit, um erstmal arbeitsfähig werden zu können. Und da hat man schon Leute in die Hand genommen und sind einfach mal runter und haben Leute zusammengebracht, die vorher nicht miteinander geredet haben. Und dann haben die sich auch relativ schnell gemocht. Es geht dann, also man muss halt einfach mal drüber. Und dann, danach geht es sehr einfach. Und
was
dann,
kann ich danach machen? Was kann ich konkret machen? Also ich bin Marketing, ich habe einen super Kontakt zu allen Vertrieblern und die lieben mich und die haben auch gemerkt, dass ich einen ganz guten Job mache. Was kann ich machen, um aus denen noch mehr Content rauszuschaufeln und rauszuholen?
Genau. Also das, ich setze mich hin und lasse mir von Ihnen erklären, wie sie die Produkte erklären. Was sind die, was sind die Faktoren, wo Kunden erstmal ablehnend sind? Welche Hürden müssen die beim Kunden überwinden? Mit welchen Fragen kommen die auf einen zu und wie, welche Einwandsbehandlung, nennt man das, machen die eigentlich? Und das schreibe ich mir erstmal auf. Also die sollen jetzt nicht, ich will die jetzt nicht zum Webtexter machen, den Vertriebler, dafür ist er viel zu gut, er soll weiter das machen, was er tut. Ich brauche aber das Wissen von denen. Und wenn man die so fragt, dann sind die auch sehr froh, lustigerweise, weil die sind oft sehr unzufrieden, nämlich deswegen mochte ich das Marke nicht, weil die sagen, wenn die jetzt in der üblichen Käfer hat, dann mein Produkt ja gar nichts zu tun. Es macht Sinn, auch mal zu fragen, kann ich mit dir auf Tour gehen? Und einfach mal mit dabei zu sein. So, und dann lerne ich, und dann geht man hin und dann merkt man, huch, und die ganze Darstellung der Webseite ist falsch, weil wir erzählen über uns, wir erzählen, was die Produkte Tolles können, aber gehen nicht auf die Probleme ein. Also die Leute suchen ja nicht, also wenn ein Kunde weiß, wie er sein Problem lösen kann, dann kommt er schon zu meiner Webseite. Wenn er es noch nicht weiß, sucht er nach der Lösung für sein Problem. Also er beschreibt sein Problem und nicht meine Lösung. Und da muss ich hin. So, und das andere ist dann zu sagen, wenn ich jetzt in irgendeinem Bereich Umfeld bin und das ist dann kommen wir zum Marketing, dass man sagt, okay, wenn ich das erledigt habe, weil das ist wirklich die Kernaufgabe erstmal, sonst habe ich nämlich, ich brauche keinen Traffic zu akquirieren, wenn ich hinten dran keine verkaufsfähige Seite habe. So, wenn das geklärt ist, dann kann ich hingehen und sage, mache ich solche Sachen im Content-Marketing und dann ist dann natürlich, wie gesagt, die sehr wichtigen, aber schon auch die B-Felder, aber auch die sehr wichtigen B-Felder, wie will ich mich darstellen und wie kann ich mich auch ansonsten als Experte positionieren. Auch damit ich vielleicht mal eingeladen werde mit meinen Leuten in den Podcast rein. Also damit ich auch Reichweite über mich hinaus erzeuge, muss irgendwie das Unternehmen gut darstellen können. Auch für Pressesachen und ähnlich, also alles, was so da ist. Und da man da oft sehr gute Experten hat, muss ich dann auch wieder hingehen und gehe zu meinen Entwicklungsingenieuren und sage, ich führe sozusagen mit meinen Experten eigene Interviews. Ich versuche selbst darzustellen, was wir haben. Ich beschreibe vielleicht auch mal oder stelle da, welche Patente man hat, all das, was man hat, damit man eben sagen kann, weil das kann ich wiederum auch semantisch auszeichnen, mit Wikidata arbeiten und einfach zu sagen, dafür stehen wir. Und dann kann ich drumherum sagen, was ist denn unser Engagement, wo machen wir Sportförderung etc. pp. Also es gibt so einen Circle, der immer weiter rennt. Und da ist jeder anders aufgestellt. Aber wir suchen halt immer das zu finden, was als Stärke da ist.
Jens, jetzt weiß ich alles und ich habe alles gemacht, was du mir gesagt hast als B2B-Marketer und habe zu unseren, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, 7 völlig unterschiedlichen Geschäftsfeldern jeglichen Content zusammengetragen und habe da ganz tolle Sachen, aber wir haben eben 7 verschiedene, weil wir so diversifiziert sind, 7 verschiedene Geschäftsfelder und muss das jetzt auf der Website abbilden. Welche Tipps gibst du mir?
Das ist spannend. Das ist so, also da gibt es so viele verschiedene Lösungen für und Fähigkeiten, die jeweiligen haben. Ich sag mal erstmal, was ich nicht machen würde, weil das ist einfacher, weil das lässt sich konkreter machen. Es ist kein gutes SEO, wenn ich einen Blog betreibe. Wer einen Blog macht, das ist kein SEO. Einfach mal ganz klar festhalten. Ich kann vor mich hin blocken, wenn ich aktuelle Themen habe, die ich irgendwo stattfinden lassen möchte, wie zum Beispiel Interviews, Battle etc. pp. Für mein Content-Marketing gehe ich immer Richtung Magazin. Das heißt, ich habe eine stehende Struktur, ich habe Rahmenartikel, die auf Detailartikel verlinken und die Nutzer gezielt vom Allgemeinen zum Speziellen führen anhand seiner Interessen. Ich habe keine Listing-Seiten, wo irgendwie 15 random Artikel draus sind oder irgendetwas, das ist alles keine Nutzerführung. Das ganze Konstrukt versteht Google besser, verstehen auch die Nutzer besser und ich kann viel mehr Geld reinstecken, weil Blogartikel ist so fire and forget. Ich schreibe das Ding und ich werde es ja nie wieder anfassen, in der Regel nicht. Also das ist dann einfach vor sich hingeschrieben. Wohingegen, wenn ich jetzt sage, ich mache in Brandschutzmauern. Also irgendetwas zu nehmen. So. dann ist es ein endliches Themenbereich. Da gibt es vielleicht 50 Normen, 20 Bauvorschriften etc. Das heißt, ich kann das wahrscheinlich mit 150 Artikeln abfeiern, das Ganze. Aber ich schreibe die einmal und mache die danach immer besser. Jede Aktualität, die reinkommt, mache ich da rein. Und dann stelle ich fest und sage, guck mal, hier können wir noch eine coole Infografik reinmachen oder ein Schaubild oder hier können wir ein kleines Video in diesen Artikel einfügen. Also die Dinger werden immer wertvoller. Ich arbeite jedes Jahr an diesen 150 und mache die immer besser. Und jetzt kommt die Frage, was hat das mit SEO zu tun? Google möchte am Ende den besten Inhalt haben. So, was auch immer das Beste ist, es hängt immer an Nutzer etc. für die, aber ganz gut. So, und wenn ich sage, ich habe jetzt so ein wirklich guten Magazin, an den ich 3 Jahre lang, das ist jetzt nicht ständig, sondern immer wieder verbessert, aktualisiert, enriched mit Media-Inhalten etc. habe. Und der rankt auf Position 2 oder so. Und irgendeiner guckt mich hin und sagt, guck, da komme ich, an die Qualität komme ich mit einem Blogartikel nicht ran, weil ich müsste da irgendwie mittlerweile 3.000 Euro in dieses Content-Thesis reinstecken. Das wird keiner machen. Dann habe ich die Position, dann nimmt mir die auch keiner mehr weg. Genau umgedreht, ich werde halt mit einem 50 oder 150 Euro Blogartikel, der mich das am Ende kostet, halt nicht gegen irgend so ein starkes Dokument ankommen. Und Qualität ist halt, das kann man ganz ehrlich sagen, die sind in der Zeit, Qualität sticht Quantität. Das war so, vor 10 Jahren anders, da hat man alles an Google geworfen, irgendwas ist gegen geblieben, das macht, je mehr ich gegenwerfe, das ist so billig, also irgendwas bleibt leben, das ist lange vorbei. Das tut mir auch weh und Google hat sowas wie Domain-Faktor, wo der von oben auf die komplette Domain schaut. Und wenn da zu viel Crap drin ist, zieht das den Rest quasi mit runter.
Jetzt komme ich zurück auf unser ursprüngliches Thema Personalisierung bzw. Segmentierung. Du hast gerade Brandschutz gesagt. Ja, ich bin Experte für Brandschutz. Ja, ich habe ganz viel Content zu Brandschutz. Auf der anderen Seite haben wir uns auch spezialisiert auf Qualitätsmanagement. Das hat sich so entwickelt. Und jetzt hat aber der Brandschutzinteressierte interessiert sich überhaupt nicht für Qualitätsmanagement und umgekehrt. Das heißt, wie gehe ich damit um, dass ich die Leute richtig abhole auf der Startseite, wo ich ja irgendwie doch hinkomme? Oder ist es sinnvoll, von vornherein alles zu, aber das geht nicht. Wenn das Unternehmen, die Brand steht für Brandschutz, die Brand steht aber auch für Qualitätsmanagement. Das heißt, jemand geht auf die Domain und erwartet, dass für ihn Informationen da sind. Und für ihn heißt für Brandschutz oder für Qualitätsmanagement. Wie kann ich beides gleichzeitig abbilden?
So, da kommen wir zu dem Punkt, wo ich sage, das ist gar kein SEO-Problem, weil für mich die Startseite nicht so relevant ist. Für mich ist sie relevant, dass die Startseite zum Firmennamen gefunden wird. Und das ist in der Regel Piece of Cake. Also wenn ich das nicht hinkriege, haben wir auch manchmal, weil man so einen generischen Namen hat, das ist, aber in der Regel ist das gegeben. Also das muss ich eigentlich in der Regel nicht machen. So, und dann ist die Startseite wichtig für mich, dass die mir den Startpunkt ist, dass Google diesen Schwerpunkt versteht. Wenn beide Bereiche für mich gleich wichtig sind und die beide Bereiche gleich groß sind, sagen wir mal so, beide haben 3 Unterpunkte. So, wenn eine 3 Unterpunkte hat, der andere 3, habe ich ein Problem. Aber wenn ihr immer gleich, gleich groß, dann habe ich halt ich traue mich über die Hauptnavigation und nicht wie die Teaser-Elemente auf der Startseite sind. Das überlasse ich den UX-Leuten. Ich brauche eine ordentlich semantisch verständliche, gute Verlinkung auf die Subthemen. Und da brauche ich irgendwelche Link-Module, ich brauche eine Navigation. Und wir beschreiben von unserer Stelle dann immer funktionale Wireframes. Das heißt, wir brauchen diese Funktion aus SEO-Gründen da. Wie ihr die denn darstellt, welcher Farbe, Form, Größe, das sind UX-Leute, das ziehe ich mir nicht an. Also ich habe dazu eine Meinung, aber es gibt Experten, die sind da weit besser.
Okay, gut, habe ich verstanden. Das heißt, ich habe heute Morgen einen Artikel in der FAZ gelesen und da stand drin, die Firma XY ist Experte für Qualitätsmanagement und machen das und das. Ich gehe auf den Namen, ich google den Namen der Firma, ich komme auf die Startseite und auf der Startseite sind das dann die UX-Leute, die mich quasi dahin guiden. Und du sorgst dafür, dass ich mit Qualitätsmanagement an erster Stelle stehe. Habe ich das richtig verstanden?
Ungefähr so. Das wäre dann die Aufgabe.
Prima. Dann würde ich schon glatt zu meiner Abschlussfrage kommen. Gibt es noch irgendwas anderes, was dir einfällt zum Thema Segmentierung oder Personalisierung, was ich tun kann, um eben der Suchmaschine zu signalisieren, ich bin zu diesem Gebiet absolut kompetent?
So, Also Segmentierung bedeutet bei uns, dass wir halt thematisch sinnvolle Segmente bilden. Heißt auch Siloing etc., alles SEO-Wörter. Das macht absolut Sinn. Also es macht für mich, also aus einer Website-Struktur, wenn ich jetzt diese beiden Felder, Qualitätsmanagement und Brandschutzmauern, dann habe ich dafür zum Beispiel zwei Ordner von der Webseite und habe die nicht gemischt, sonst versteht Google nicht, was wohin gehört. Also das ist wichtig. Das ist aber auch für den Nutzer ganz, also für den Nutzer ist ja die Ordnerstruktur nicht wichtig, weil die sehe ich ja kaum noch in meinem Browser, das war früher was anderes, heute ist es da nicht mehr so wichtig. Für den ist dann eher das Threadcamp, ist auch für Google wichtig, erkenntlich ist und so weiter. Aber das ist wirklich wichtig. Personalisierung ist so ein Feld, wo ich sagen muss, dass wenn ich eine gute Personalisierung mache, mache ich das nicht aus SEO. Wie gesagt, da muss ich nur wissen, dass Google an die Informationen rankommt. Aber wenn die gut wirkt, so dass ich bessere Nutzersignale für Google bekomme, dass die Nutzer länger auf der Seite verweilen, Verweildauer sich erhöht, Nutzer zufriedener sind. Das kann Google über Chrome ja auch messen. Und Google hat immer gesagt, du, solche Sachen spielen nicht in den Ranking-Algorithmus rein. Aber wir wissen jetzt aus diversen Google-Leak-Dokumenten als auch über die Core Web Vitals, das ist ja diese Geschwindigkeit, was früher so Website-Ladezeit und so etwas war, dass Google durchaus Chrome-Daten, Chrome-Nutzerdaten verwendet, um sein Machine Learning zu machen. Das heißt, da fällt dann irgendwas raus, was dann später das Ranking determiniert. Dann haben sie noch so ein paar Twitter, also so ein paar Nachsteuerelemente, wo die durchaus mit reinspielen können. Das heißt, mit einer sehr guten Personalisierung kann ich am Ende auch positive SEO-Effekte erzielen. Das ist aber von dem Effekt, den ich auf der eigenen Seite habe, der viel kleinere Grund. Deswegen mache ich keine Personalisierung. Das nehme ich eher treibbar mit, wenn ich es gut mache. Ich muss aber sagen, dass bei den meisten Webseiten, wenn man dann mal fragt und sagt, wie viel Prozent der Nutzer kann ich denn eigentlich personalisieren, dann ist man so im unteren Prozentbereich, weil die meisten eben nicht erkannt werden. Wo ich sagen muss, okay, meistens ist das Thema ein bisschen overhyped.
Danke, das war ein wunderbarer Abschluss unseres Interviews. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne, war schön hier zu sein.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.